Das sieht total geil aus. Ja, mega. Und ich wollte das bei uns umsetzen. Das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ja, das war teuer. Und was grenzt uns vom Discount ab? Vom Discount grenzt uns nicht ab, wann sind Angebote schon gut und günstig, sondern vom Discount grenzt uns ab, was wir besser machen.
Willkommen bei Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Wir sprechen mit den Köpfen am POS. Was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken. Mit Svenja Alberti.
Willkommen bei Supermarktmacher. 75 Jahre Familienunternehmen, 3 Generationen, eine Tochter, die mit 27 schon 20% der Anteile hatte und die mit den Märkten heute auch eine neue Zielgruppe anspricht. Junge Familien, junge Frauen, Menschen mit einem anderen Lebensentwurf als noch vor 20 Jahren. Heute reden wir darüber, wie eine Übergabe gelingt, wenn die Tochter mit eigenen Ideen kommt, der Vater loslässt und beide voneinander lernen. Mein Gast ist Julia Schlotmann-Honsel, 30 Jahre alt, 3. Generation Geschäftsführerin von Edeka Honsel in Dorsten. 5 Edeka-Märkte, 2 Trinkgut, 2 Fressnapf, 300 Mitarbeiter, rund 60 Millionen Umsatz. Sie ist Kauffrau, Mutter 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Junge, 6-fache Marathonläuferin und sie führt den Laden gemeinsam mit ihrem Vater Ralf, während ihre Schwester Christina als Profi-Hochspringerin hauptberuflich auf Wettkämpfen springt. Eine Familienkonstellation, von der andere Kaufmannsfamilien einiges lernen können. Und darüber sprechen wir heute. Julia, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, mit 14 hast du im Markt deines Vaters Äpfel poliert und Regale gefüllt. Heute mit 30 gehören dir 20% dieses Unternehmens. Erzähl mir doch mal von dem Moment, als dir klar wurde, boah, der Laden gehört jetzt auch irgendwie mir, nicht mehr nur Papa.
Das war jetzt nicht so ein Moment, wo ich sage, so war es jetzt. Aber es kam natürlich, also ich war, selbst bevor ich im Unternehmen war, natürlich schon immer aktiv irgendwie in der Branche. Habe ja dann auch meine Ausbildung in der Branche gemacht und war auch zu Schulzeiten schon mit meinem Vater viel im Austausch. Und im Januar 2018 kam ja unser, also für uns größter Markt, der mit 2.300 Quadratmeter, der auch damals Supermarkt des Jahres geworden ist. Und den haben wir schon immer so mitgeplant. Also auch meine Schwester ein bisschen, ich auch zu Hause am Küchentisch, wie das halt so klassisch ist in Unternehmerfamilien. Und als wir den eröffnet haben, da war auf jeden Fall so, weil da hatte ich so das Gefühl, so meine Handschrift ist das erste Mal so richtig mit drin. Obwohl ich vielleicht auch das eine oder andere noch blauäugig mitentschieden hatte und gar keine Ahnung hatte, so ungefähr. Aber ich hatte natürlich trotzdem schon viel Einfluss in diesem Markt, wie der entstanden ist. Und deswegen, ja, da kam dann so mit der Eröffnung des Marktes so das Gefühl auf, ja, das ist jetzt hier ein Familienunternehmen und nicht mehr nur Papas Unternehmen.
Hast du irgendwas ganz Besonderes, wo du dich noch dran erinnerst, was so dein Ding war in diesem Markt?
Ja, also das war der erste Markt mit 1,60er Regal. Das hatten wir natürlich von Hieber kopiert. Also mein Vater war ja sowieso schon lange ein Fan von den Hieber-Läden. Also auch bis heute ja einfach Top-Läden durch die Bank, alle Läden einfach schön. Und da kann man immer mal hinfahren als Unternehmen und sich was abgucken. Ich komme immer mit einem riesen Zettel wieder, weil ich zu Hause alles umsetzen will. Und ich war 3 Monate bei Hieber und habe auch mein Praktikum gemacht und hatte das Glück, dass der Jörg Hieber und Carsten Papst mich auch da ziemlich angenommen haben und wir ja viel gesprochen haben, warum die wie was machen. Und da habe ich gesagt, wenn wir diesen Markt bauen, was war ein Standalone-Standort, müssen wir irgendwas haben, was andere nicht haben. Und das schafft so eine Atmosphäre im Markt. Das müssen wir machen. Und seitdem bauen wir alle Märkte nur noch mit 1,60. Wofür ich auch oft kritisiert werde, also von Kollegen, weil es passt natürlich nicht so viel Ware ins Regal und es ist aufwendiger im Packen der Regale, weil man die Platzierung ein bisschen enger machen muss etc. Aber ich bin trotzdem weiterhin der Überzeugung, dass das richtig ist, weil es halt einfach einen Riesenunterschied zum Wettbewerb macht hier bei uns.
Und wahrscheinlich auch einfach die Atmosphäre eine ganz, ganz andere ist.
Ja, genau. Also das macht letztendlich den Unterschied. Ne?
Man hat den
Überblick, man fühlt sich wohler und nicht erdrückt. Unsere Läden sind ja ansonsten sehr starken Warendruck. Wir arbeiten ja zum Beispiel nicht ohne Aufsteller, wie es jetzt ein Hieber macht. Das machen wir nicht. Dadurch haben wir schon Warendruck im Markt. Aber durch die niedrigen Regale ist halt trotzdem eine gewisse Entspannung da, weil einfach ja, das Auge weiter gucken kann, ne? Und nicht so in einem engen Gang ist, wo links und rechts nur Produkte stehen.
Ja, ein Stressfaktor weniger.
Genau, das Einkaufen soll ja schön sein und Spaß machen und nicht nur im Stress enden. Genau so ist es.
Dein Vater hat dir mit Ende 20 schon 20% übertragen. Andere Kaufleute halten ihre Anteile, bis sie so 75 sind und lassen auch nicht los. Warum habt ihr das so früh gemacht und was ist der Vorteil davon?
Also erstens habe ich mich schon sehr früh entschieden, dass ich ins Unternehmen will. Das war schon so mit 14, 15, habe ich gesagt, ich möchte gerne ins Unternehmen. Das war natürlich vielleicht für meinen Vater dann auch ein bisschen leichter, weil der keine Sorge hatte, dass ich es doch nicht mache. Ja, dann natürlich auch schon von meinem Vater ja eine gewisse Güte und ein gewisses Vertrauen in mich, dass ich das schaffe, dass er das so früh gemacht hat. Ich bin mit 22 allerdings auch schon voll ins Unternehmen reingekommen. Ne? Also das ist ja auch sehr früh, weil ich habe nach dem Abi damals ein duales Studium gemacht, sprich Studium und Ausbildung gleichzeitig. Somit habe ich mir da natürlich auch ein paar Jahre gespart. Habe dann nur Praktika bei anderen gemacht. Also war nicht irgendwie jetzt 3 Jahre bei einem oder so, sondern meist für eine kurze Zeit. Da bin ich meinem Vater sehr dankbar, dass er mir das zugetraut hat. Und damit ist natürlich auch bei mir das Verantwortungsbewusstsein extrem gestiegen.
Wo ergänzt sich denn Erfahrung mit dem Blick der jungen Generation? Wo ergänzt ihr euch beide?
Oh ja, wo ergänzen wir uns? Ja, in vielen Bereichen, also eigentlich in allem. Also, dabei, ich meine, ich bin jetzt auch schon 32, ne? Ich merke schon, so ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, weil bei den neuesten TikTok-Trends und so muss ich auch meine Azubis fragen. Und dann ist man jetzt auch noch Mutter, hat man auch noch weniger Zeit, irgendwie da im Social-Media-Bereich sich mal schlau zu machen. Aber natürlich im Sortiment, ne? Also da kommen dann junge Themen von mir mit rein, wie ja, so ein schneller Sortimentswechsel in den Süßwaren. Dann, jetzt ist das mittlerweile auch schon alt, aber als dieses amerikanischen Produkte kam, jetzt kommt dieses ganze Asiatische aus Korea und ne, was da jetzt alles reinkommt, das ist sicherlich was, ja, wo mein Vater jetzt heutzutage wenig Ahnung von hat, auch wenn er immer versucht, up to date zu bleiben. Aber er ja, ist da natürlich nicht mehr so drin wie ich. Und natürlich bei diesem ganzen Thema Neubauten, Umbauten, da bin ich unglaublich dankbar für seine Erfahrung. Weil so das ganze Thema Bau, was ist ja eigentlich ein komplett eigenes Ding, was man als Händler ja erstmal gar nicht kann, womit man aber sehr viel zu tun hat als Unternehmer, weil letztendlich kann man nur neue Standorte machen oder umbauen, wenn man sich irgendwie mit dem Bau beschäftigt. Und das ist natürlich schon hochkomplex und auch nicht so schnell zu lernen. Und da bin ich schon froh, dass ich da auf Erfahrung, seine Expertise einfach zugreifen kann. Und natürlich Finanzen, ne, das ist auch so ein Thema, weil Kunden achten wieder mehr auf Preise, Spannen stehen unter Druck. Und ja, da ist es einfach so, die Zeit kannte Papa natürlich schon mal. Und jetzt kommt halt wieder so ein bisschen mehr Druck rein. Seine Erfahrung damit umzugehen ist super. Nur die Werbestrategien, die früher funktioniert haben, funktionieren halt heute leider nicht mehr so easy peasy.
Was macht ihr da konkret?
Das größte Problem ist ja erstmal heute rauszufinden, wie erreichst du die meisten Kunden. Handzettel ist aktuell unser stärkstes Werbemedium, trotzdem natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft, da wir wissen, dass das nicht immer so sein wird und vor allem sind auch trotzdem die Anteile gesunken von Leuten, die heute einen Handzettel lesen. Es gibt natürlich noch eine große Generation, die den liest, aber die ganz jungen Leute tun es nicht mehr und dann kommen die Themen wie App. Wie viel individuellen Zugriff haben wir darauf. Wir starten da jetzt halt gerade einen Test, den wir jetzt individuell bei uns umsetzen, dass wir haben zum Beispiel einen Wurstdienstag, bei uns gibt es immer Dienstags 20% auf Wurstbedienungstheke. Den lassen wir jetzt seit dieser Woche tatsächlich, also seit gestern über die App laufen. Das ist jetzt so eine Kooperation mit unserer Marketingabteilung von der Edeka. Nur wir können halt nicht mehr mal eben so schnell entscheiden, wir machen jetzt eine Zeitungsanzeige und dann läuft das wieder. Weil, also in Dorsten, wir haben 80.000 Einwohner, ich glaube irgendwie 8.000 Haushalte haben noch die Tageszeitung und das war's. Früher hatten wir einen Stadtspiegel, der mittwochs verteilt wurde. Der wird jetzt samstags verteilt. Das heißt, hat keinen Vorteil, weil da verteilen wir eh unseren Handzettel. Wie bewerben wir unsere individuellen Themen wie Schlemmerabend, Kundenabend etc.? Was ich auch immer wieder erschreckend finde, ist, also wir machen eine Weinmesse. Das ist unsere größte Veranstaltung im Jahr, immer das erste Novemberwochenende, also erste Novembersonntag im Jahr. Und immer wieder kommen Kunden und sagen, ja, wir haben davon nichts erfahren. Obwohl wir im Handzettel, im Newsletter, in der Zeitung, in so einer quasi lokalen Zeitschrift hier, bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook. Und trotzdem hat man immer wieder Kunden, die sagen, wir haben davon nichts erfahren, weil natürlich die Masse an Werbeeinfluss auf den Menschen heute extrem gestiegen ist. Und da müssen wir uns ja gerade im Marketing unglaublich Gedanken drüber machen, weil wie erreichst du dann die Kunden? Weil die müssen das ja irgendwie jetzt interessant empfinden, um sich es aktiv anzugucken, weil sonst wird es halt einfach weggeswiped, weggedruckt, weggelegt. Ne, ob es jetzt händisch oder am Handy ist, also digital, ist dabei eigentlich egal. Es muss irgendwie ein Anreiz da sein, dass der Kunde sich das anguckt. Und das ist natürlich gerade bei Neukunden dann unglaublich schwer.
Und ihr müsst immer mal, probiert wahrscheinlich immer mal wieder aus.
Ja, genau. Ausprobieren, try and error. Ne? Das ist.
Was klappt denn besonders gut bei euch und wo knirscht es auch manchmal? Könnt ihr euch auch streiten oder seid ihr immer einer Meinung dann?
Nee, wir können uns schon gut streiten. Papa und ich, also aber gut läuft es eigentlich eher immer, wenn wir, ja, ich sag mal, einen guten Umgang miteinander haben. Deswegen kann man mal diskutieren. Aber es ist eigentlich schon eine gute Symbiose zu uns, nur ich bin trotzdem einfach auch der Meinung, und der Meinung ist mein Vater, glaube ich, auch, ohne dass ich ihn jetzt gefragt habe, dass es manchmal auch Reibung in Teams geben muss. Ne? Und manchmal, weil ich sag mal, wenn man jetzt einfach in einem Team immer und dann kommt ja. Also ich sag mal, von manchen Leuten auch manchmal so Themen wie, ja gut, wenn der das jetzt so will, dann machen wir das jetzt halt so. So kommt man ja nicht weiter. Ne? Sondern man muss dann schon auch mal darüber diskutieren können. Und natürlich vergreift man sich dann auch gerade innerhalb der Familie mal im Ton. Da muss man sich halt einfach mal beieinander entschuldigen und dann geht's auch wieder. Deswegen, ja, also es muss einfach Reibung in Teams geben. Ne? Ob es jetzt die Familie ist, ob es im Laden ist, bei uns ist jetzt beides eins. Aber wir haben ja auch viele Sitzungen zusammen mit unserer Geschäftsleitung, also unserem Simon und unserer Christiane. Und ja, da gibt's auch mal immer wieder Reibung. Ne? Und wenn sich dann einer nur Duckmäuschen zurückhält, weil er meint, es ist gerade das Richtige, bringt's ja nichts. Also das wird nichts bringen. Ne? Daher muss es meiner Meinung nach einfach auch ab und zu mal knirschen. Ohne, dass jemand danach beleidigt. Ist das eigentlich immer das Wichtigste.
Das ist ja schön. Ja, gut, dass ihr das so hinkriegt.
Ja.
Ja, so wie ich deinen Vater kenne, geht er auch immer, ist ja gerade raus, sagen wir mal so. Man weiß, woran man ist.
Ja, genau. Stimmt. Das würde ich auch so sagen.
Ja. Ja, deine Schwester Christina ist ja Profi-Hochspringerin und immer noch aktiv, macht parallel aber schon mal euer Social Media. Wie habt ihr eure Rollen so aufgeteilt und wie bringt sie den Blick von außen mit in das Unternehmen?
Ja, also Chrissy ist ja gar nicht so von außen, weil sie ist ja jetzt mittlerweile auch schon, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube 3 Jahre dabei, 3,5 Jahre dabei. Also das heißt, sie ist doch schon mittlerweile intern, aber sie hat natürlich viele Dinge aus dem Profisport, die sie mit reinbringt, vor allem was so psychologische Themen. Also wir tauschen uns da sehr viel drüber aus, weil es im Sport ja auch ein Riesendruck, eine Riesenbelastung, was man ja ähnlich mit einer geschäftlichen Belastung vergleichen kann oder auch einer familiären Belastung jetzt, ne, mit kleinen Kindern und so, ist ja auch nicht immer alles nur easy. Und da hat sie so eine gewisse Ruhe, den sie sich durch den Sport erarbeitet hat, die ich vielleicht hier und da manchmal nicht habe, wo wir uns echt gut austauschen können. Ja, und sie ist einfach trotzdem noch mal 3 Jahre jünger als ich. Sie ist auch durch ihren Sport, also ja auch quasi, jetzt will ich nicht sagen privat, aber mit ihrem Sport Social Media mäßig sehr aktiv, sodass sie sich da mittlerweile einfach auch besser auskennt als ich. Ja, und sie ist schon näher an Gen Z dran. Ne? Also wir haben jetzt noch eine neue Mitarbeiterin eingestellt die ist noch mal jünger und da sagt Chrissy jetzt sogar schon, ja, die brauchen wir jetzt auch wieder, um dann auf TikToks wieder die Fans zu kriegen, weil dafür ist selbst Chrissy jetzt schon zu alt. Ja, und Chrissy hat ja gesagt, sie möchte mit ins Unternehmen kommen. Da haben wir sehr viel drüber geredet in den letzten Jahren. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich wünsche ihr natürlich jetzt aber erstmal, dass sie das mit 8. Olympiade noch hinbekommt. Dann freue ich mich aber auch, wenn sie als Unterstützung mit reinkommt.
Weil wie wichtig ist Social Media für euch? Was bringt euch das?
Also ich bin einfach der Überzeugung, ohne Social Media geht's heute nicht mehr. Und wer der Meinung ist, ja, das wäre alles nur Spielkram, der lebt irgendwie auf einem anderen Stern oder hat noch nicht richtig aufgepasst. Weil ich weiß noch, am Anfang gerade wurde ich dafür auch immer sehr viel belächelt. Ja, es ist vor allem für die Kunden, glaube ich, wichtig, die Fans sind. Also für diese Kunden, die wirklich 1-2 Mal die Woche kommen, die Honsel lieben, die Edeka lieben, für die ist Social Media da. Stück weit, um die zu entertainen, um die zu binden, um die zu begeistern, dass es halt das Stückchen mehr ist, was es bei uns gibt. Und es ist ja immer alles sehr humoristisch. Ne? Man muss irgendwie einen Reiz schaffen, dass der Kunde sich unsere Werbung überhaupt anguckt, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mayo mit einem tollen Preis interessiert den halt nicht direkt, sondern das muss irgendwie was Tolles sein. Da haben die beiden, finde ich, jetzt im Moment auch einen sehr coolen Weg mit diesem humoristischen Weg gefunden, den die da auf Social Media ausleben.
Und Also gehen wir nochmal zur Übergabe zurück, bei der die Übergabe vielleicht knarzt oder die es nicht so überlegt gemacht haben. Was habt ihr wirklich richtig gemacht?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist Zeit füreinander. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und man kann nicht einfach jemanden, vielleicht auch weil der fachlich gut ist, der Junior jetzt mit reinnehmen und dann meinen, dann läuft alles. Also wir haben uns ja auch begleiten lassen durch den Klaus Arnold. Ich weiß von anderen, die es noch viel intensiver gemacht haben. Wir sind, glaube ich, sowieso eine Familie, die sehr viel miteinander redet. Meistens ist ja so ein fließender Übergang, wie bei uns auch, was zum Beispiel ja auch bei mir jetzt gar nicht anders ging, weil jetzt die komplette Verantwortung ohne Papa mit Kindern, wüsste ich nicht. Klar hätte man es vielleicht irgendwie geschafft, aber das wäre sicherlich nicht der Weg gewesen, den ich gewollt hätte. Und da ist das Wichtigste, sich Zeit füreinander zu nehmen und miteinander zu reden. Und das ist auch manchmal wichtiger, als in eine Filiale zu fahren, wo der Filialleiter einen anruft und sagt, keine Ahnung, meine Mopro-Kraft ist krank. Ne? Das, weil das operative Geschäft darf einen nicht in so eine Hektik bringen, dass man, theoretisch ist ja jeden Tag so viel, dass man immer alle Termine absagen könnte.
Sag nochmal kurz, wer ist Klaus Arnold?
Klaus Arnold ist ein Coach, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Und er hat einfach so ein bisschen als neutrale dritte Person den Prozess begleitet oder begleitet den auch weiterhin noch.
So als Mediator.
Genau, genau.
Ihr wollt gemeinsam Läden für die Zielgruppe von morgen bauen. Übersetzt mir das mal in den neuen Markt. Was sieht denn der Kunde da konkret anders?
Also so, dieses Moderne ist natürlich manchmal so ein bisschen schwer zu beschreiben. Ist natürlich auf der einen Seite der Ladenbau. Der Ladenbau hat sich ja extrem verändert in den letzten Jahren, definitiv. Und als wir den neuen Laden aufgemacht haben, waren tatsächlich auch die Frauen alle total begeistert und ein paar Männer waren so, ja, weiß nicht. Da dachte ich jetzt, boah, nicht, dass wir den Laden zu weiblich gemacht haben. War alles eher ein bisschen so helle Farben, warm. Also so ein bisschen so typisch, so DM, sag ich mal, macht das ja auch so ein bisschen. Aber unsere Zielgruppe sind natürlich auch hauptsächlich Frauen. Also es kommt immer auf den Markt an, aber in dem Bereich da definitiv Familien und Frauen. Und das heißt es vom Ladendesign anders und gerade auch junge Familien. Also da sind ja auch eher jüngere Leute, die einkaufen. Da hat man natürlich viel mehr Convenience. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so als den krassen Innovator darstellen. Was uns immer wichtig ist, das war aber auch früher schon so, das hat sich eigentlich nicht geändert, ist die Frische, also Obst und Gemüse im Verhältnis relativ groß, Theken groß, Mopro groß. Und ja, dieser frische Gedanke und Fokus auf die Frische zu legen, würde ich mal sagen, ist schon auch eine gewisse Art von Moderne. Also ja.
Und hat das auch wieder was mit Vertrauen zu tun, dass wenn Kunden sehen, oh, die können Frische, dann können die auch alles andere?
Ja, das würde ich schon sagen. Klar, als Kunde ist das ja auch irgendwie logisch, ne? Weil das ist sicherlich ja das Schwerste, Frische zu spielen.
Ja. Total lokal oder Discount-Druck? Wo geht's?
Ja, das ist unser Dilemma von heute. Beides. Also es ist so oft ja alles. Also ist schon ein Discount und ein Preisdruck da, definitiv. Angebotsanteile steigen, ist auch kein Geheimnis. App-Anteile, alle kämpfen da auch um Marktanteile. Die App-Preise, die sind ja manchmal crazy, die gemacht werden, um die Leute in Apps zu locken. Aber trotzdem wollen die Leute auch lokal, regional. Ich glaube, man kann nicht sagen, das eine oder das andere. Man muss es schaffen, beides zu spielen.
Ja, und wahrscheinlich ist der Discount-Kunde, der greift vielleicht bei einigen Produkten zu Discount-Preisen, aber frische oder lokal ist dann doch wichtiger und da nimmt er auch den höheren Preis in Kauf.
Ja, genau. Also manchmal ja, manchmal nein. Man muss trotzdem bei lokalen Produkten auch immer aufpassen, dass man da preislich nicht völlig aus dem Markt schießt. Ne? Also das geht vielleicht in Münster, Hamburg oder München, aber wir sind ja trotzdem hier aus so Ruhrpott-Münsterland. Da kennen die Kunden schon die Preise. Und also nur weil was Lokales bezahlen die jetzt auch nicht 2 Euro mehr. Ne? Wenn das 50 Cent mehr kostet, okay. Aber dann ist auch irgendwo Stopp. Ne?
Der Führungsstil hat sich natürlich auch geändert bei euch, dadurch, dass du mit im Unternehmen bist. Du sagst selber flachere Hierarchien, lockerer Umgangston. Wie haben denn deine Mitarbeiter darauf reagiert oder die Mitarbeiter grundsätzlich und vor allem auch die Männer vielleicht im Führungsteam?
Ja, also in Summe eigentlich total gut. Es war jetzt auch keine Alleinentscheidung. Klar kam das von mir und angestoßen, aber es haben dann schon auch alle mitgetragen. Also ein Unterschied zwischen Mann und Frau konnte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so 100% rauskristallisieren.
Ist ja auch gut.
Ja, genau. Also das, ich glaube sowieso, dass in unserer Branche dieses Mann-Frau-Thema gar nicht so da ist. Immer für ein paar Ältere war es natürlich nicht so ganz leicht. Also zum Beispiel diese Du-Form, dass wir uns jetzt duzen im Unternehmen. Es gibt halt einige von den Alten, die siezen mich bis heute. Die sagen einfach, ich kann das nicht. Und bei meinem Vater ist das noch extremer, weil die haben den dann 30 Jahre lang gesiezt und dann auf einmal zu duzen, ist auch komisch. Aber das akzeptieren wir dann auch. Ne?
Also ja gut, aber dann sieht man mal, wie sehr das auch verwurzelt ist und in einem drinsteckt.
Ja, genau.
Büro mit Wickelkommode und Babybett. Das hat ein Lokalmedium über dich getitelt. Sag doch mal, wie war es wirklich? War es romantisch oder musstest du echt ganz schön improvisieren?
So romantisch war es nicht. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Also improvisieren jetzt auch nicht. Ich habe es ja schon geplant. Ich sage immer heute, ich bin da schon blauäugig reingegangen. Das war das Gute, weil ich war ja schon sehr früh mit 26 meiner ersten Tochter. Also ich war quasi mit 25 schwanger. Mit 26 ist sie geboren. Das heißt, bei uns im Freundeskreis gab es kaum Kinder. Da wusste ich auch noch nicht, wie anstrengend das ist. Da dachte ich schon, das klappt schon. Dann nehme ich das Baby halt mit. Ob ich jetzt da zu Hause bin oder hier, ist ja auch egal. Hatte dann neben der Wickelkommode sogar noch ein Babybett stehen. Das ist bei drei Kindern so ungefähr 5-mal zum Einsatz gekommen. Ansonsten haben die da natürlich nie drin geschlafen. Worüber ich mich wirklich geärgert habe, ist, dass wir diesen Markt hier ohne Fahrstuhl in die erste Etage, wo mein Büro ist, gebaut haben. Weil das war wirklich, das war Schweiß, immer diesen Kinderwagen mit dem schlafenden Kind hier hochzutragen und dann diese blöde Sicherheitstür aufzuhalten. Und ja, da musste ich mir immer dann jemand dazu holen. In Summe bin ich froh, dass ich es so machen konnte, weil ich konnte einerseits meinen Job ausführen, was ich wollte, weil ich habe natürlich, bin heute ja auch nur so weit, wie ich bin, weil ich halt immer weitergearbeitet habe und keine Pause gemacht habe, weil die Jahre würden einem natürlich sonst schon fehlen und ich hatte trotzdem meine Babys immer dabei. Also erste halbe Jahr hatte ich die komplett bei mir und das war mir auch wichtig. Und keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist auch egal. Für mich war es der richtige Weg, die bei mir zu haben, den ganzen Tag, das erste halbe Jahr. Und das war einfach total schön. Und meist so ab einem halben Jahr, ab 8 Monaten, je nachdem, weil ich dann auch mal aufgehört habe zu stillen, war es dann nicht mehr so richtig möglich, die mitzunehmen, weil dann haben die natürlich angefangen, wacher zu sein, nicht mehr so viel zu schlafen. Und dann ist natürlich schon schwer, nebenbei zu arbeiten, ne? Muss man dann schon sagen.
Wie hast du das dann geregelt mit Nanny oder?
Genau, also bei meiner ersten hatte ich tatsächlich noch über die Oma, also über meine Schwiegermutter, die mich da unglaublich viel unterstützt hat. Die ist fast jeden Tag dann hier hingekommen und ist mit der Kleinen spazieren gegangen. Und dann war die bei der zu Hause. Dann die Haushälterin von meinem Vater hat ab und zu aufgepasst. Und mit 1 ist sie dann zur Tagesmutter. Und bei meinen anderen beiden hatte ich tatsächlich dann Au-pair-Mädchen, jeweils so ungefähr ab einem halben Jahr. Das war, glaube ich, einmal nach 8 Monaten und einmal nach 7 Monaten.
Super. Gut, wenn man, also du würdest sagen, wenn man das plant, dann schafft man das auch. Und das haben deine Kinder dir auch nicht übel genommen.
Das weiß ich nicht. Ich konnte ja nur nicht sprechen. Ne? Aber ich würde mal sagen, die 3 sind ganz gut gelungen. Also bisher haben sie sich noch nicht beschwert.
Sehr gut.
Aber also ich kenne das ja auch aus Kindergarten oder von anderen Müttern. Also natürlich sagen die heute auch manchmal noch, ja Mama, du bist immer arbeiten, du bist nie da, keine Ahnung. Aber das kenne ich auch von Müttern, die 15 Stunden arbeiten, die sich sowas von ihren Kindern anhören können. Also ich glaube gar nicht, dass das unbedingt mit der Zeit, die man arbeitet, zu tun hat, sondern das ist halt so ein natürliches, vielleicht so ein kleines Druckmittel, was die Kleinen manchmal haben, um ihre Wünsche durchzusetzen.
Ja. Genau.
Man muss ja irgendwo Abstriche machen, ne? Ich meine, wenn man so ein Unternehmen führen will und 3 Kinder haben und irgendwie auch für die Kinder noch da sein, da muss man ja irgendwo Abstriche machen. Und klar, die Abstriche sind natürlich ganz klar im Bereich Freizeit. Also was geht mein eigener Sport an etc.? Was ist mit meinen Freunden? Und so dieses Thema abends mal eben essen gehen und so. Also das habe ich wirklich fast komplett gestrichen. Ne? Das gibt es jetzt bei mir aktuell im Leben einfach nicht mehr.
Genau. Du sagst, du machst 2-mal die Woche um 15 Uhr Feierabend. Klappt das?
Ja, mal so. Also, Also es hat eigentlich eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Jetzt in letzter Zeit war mal wieder, aber meine Große kommt jetzt in die Schule, dann hat man natürlich auch mal, da muss man irgendwie morgens um 11 zur Schuluntersuchung und zum Kinderarzt und zum, was weiß ich, nachmittags zur Schule an einem anderen Tag. Und dann, da muss man dann schon ein bisschen flexibel sein, dass man dann sagt, okay, da mache ich heute mal einen anderen Tag weniger und dafür den nächsten Tag wieder mehr. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie die Zeit gerade ist. Aber in Summe klappt es schon, dass ich mir da auf jeden Fall die Zeit für meine Kinder rausnehme, die ich möchte. Ja.
Sehr gut. Team kommt auch gut damit klar.
Ja, ich würde mal sagen, ja. Also
das bleibt auch nichts anderes übrig, so, genau. Bist ja auch die Chefin.
Und wir haben natürlich auch schon viele Frauen, da kennen das ja auch viele, ne, die da, glaube ich, schon auch wissen, was das bedeutet und da ein Verständnis für haben. Ne? Und ich sag mal, jetzt bei uns in der Geschäftsleitung, also mein direktes Team, die haben ja auch alle Kinder.
Wenn jetzt morgen bei dir eine 25-jährige Kaufmannstochter anruft und sagt, ich will Kinder, ich will aber auch den Markt übernehmen, mein Vater sagt, such dir was anderes, was rätst du ihr?
Dann zeig ihm, wie es geht.
Na, ja, sehr gut. kommen wir nochmal zum Sortiment. In Hart habt ihr Aptamil und Beber im Regal, aber keinen Hip. Mopro groß, Feinkost stark, mittelpreisige Artikel teilweise raus. Das sind mutige und auch starke Entscheidungen. Wie kam es denn dazu?
Ja, zu kleiner Laden, ne? Also ja, wir haben okay. die Fläche bekommen, die wir bräuchten, um alles abzubilden. Und wir wussten, dass dann sehr, einkommensstärkere Leute wohnen in dem Bereich und wir natürlich trotzdem, auch wie wir vorhin das gesprochen haben, diesen hybriden Kunden haben, der schnell wechselt, der quasi gut und günstig Klopapier kauft, aber das hochwertige Fleisch haben will. Und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen, auf den 1700 Quadratmeter das abbilden zu können, was wir wollen.
Und habt ihr da auch Bons studiert oder habt ihr einfach aus dem Bauch raus entschieden und gesagt, so, das läuft hier nicht so gut?
Na, also was wir uns angeguckt haben, waren zum Beispiel gut und günstig und Angebotsanteile. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja vorher einen kleinen Markt, der dann zu dem großen geworden ist. Der hatte vorher so ungefähr 600 Quadratmeter. Und natürlich wird in einem solchen Markt immer ein höherer Angebotsanteil sein, weil die Kunden am Wochenende nicht kommen. Also die machen so ihren normalen Wocheneinkauf, wo ein bisschen mehr auf Preis geachtet wird. Und am Wochenende, wo dann höherwertig gekauft wird, wandern sie ab zu anderen Märkten. Deswegen muss man diese Zahlen halt auch immer ein bisschen emotional betrachten und kann die auch nicht nur so faktisch sehen, weil sonst hätten wir da nur billig machen müssen. Und das wäre definitiv falsch gewesen.
Okay. Ihr habt eine kalte, heiße Theke. Also das heißt, ihr verkauft Mittagessen kalt, damit die Kunden das zu Hause warm machen. Warum funktioniert das so gut?
Ja, das kam tatsächlich, haben wir vorher noch nie so gemacht. Im Nachhinein dachte ich mir auch so, boah, warum bist du nicht mal selber auf so eine Idee gekommen? Das hat tatsächlich das Team in dem alten Markt, also in diesem 600 Quadratmeter Markt, hatten die auch schon eine kleine Theke. Die haben das schon immer so gemacht und haben da immer so ein bisschen umgebrutschert und dann Frikadellen und Hähnchenschenkel und ich weiß nicht was kalt verkauft, haben da unglaubliche Umsätze mitgemacht, weil es halt so ein Nachbarschaftsmarkt ist. Und die heiße Theke, also so wie wir die betreiben, an der Fleischtheke ohne richtige Sitzgelegenheiten etc., sind halt schon eher, ja, ich weiß nicht, Bauarbeiter, Familienmütter, wo es schnell gehen muss etc., die sich da was holen. Und die haben gar kein Thema mit dem, dass es kalt ist. Die finden das sogar eher gut, weil sie es eh zu Hause nochmal aufwärmen müssen, weil sie es ja nicht vor Ort essen. Und wenn es einer aufgewärmt haben will, wie jetzt zum Beispiel ein Fleischkäse oder so, dann machen wir es warm mit so einem Schnellerhitzer. Also das, von daher sind es eigentlich so zwei Fliegen mit einer Klappe. Das hört sich immer so toll an, aber eigentlich ist es relativ plump und simpel. Aber meiner Meinung nach das viel bessere Konzept als diese unglaublich teure heiße Theke, wo man eigentlich nach 2 Stunden das wieder alles wegschmeißen muss. Und wenn man jetzt eine Bäckerei hat mit Kaffee, ist das was ganz anderes. Oder das machen ja einige Händler auch selbst. Aber so an der Fleischtheke, wie wir es betreiben, ist es einfach nicht erfolgreich, diese heiße Theke.
Also okay, die heiße, also kann sich bestimmt jemand auch mal noch irgendwie Inspiration suchen bei euch.
Bestimmt, ich hoffe.
Jetzt haben wir viel über Ladenbau gesprochen. Also ich glaube, ihr habt so im mallorquinischen Stil euren Laden gestaltet. Du hast eben selbst gesagt, sehr hell, kommt gerade bei Frauen an, aber dir ist halt Wohlfühlatmosphäre besonders wichtig. Und beim Recruiting setzt du auf Empathie und Kommunikation. Wenn jetzt ein Kollege sagen würde, naja, im Discount-Krieg überleben aber harte Zahlen und nicht weiche Fakten, was entgegnest du?
soll er das so machen, wenn er meint, dass es richtig ist? Natürlich sind Zahlen und harte Fakten trotzdem wichtig. Da sage ich ja damit auch gar nicht, dass das nicht wichtig ist, sondern man muss sich abgrenzen. Und was grenzt uns vom Discount ab? Vom Discount grenzt uns nicht ab, wann sind Angebote schon gut und günstig, sondern vom Discount grenzt uns ab, was wir besser machen. Und das ist einfach das, was wir können. Ne? Dass der Kunde sich bei uns wohlfühlt und mehr Dinge bekommt, eine breitere, tiefere Sortimentsauswahl. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und da bin ich auch der Meinung, das ist bei uns als gesamte Edeka das Alleinstellungsmerkmal. Das ist das, worauf wir setzen müssen. Auch wenn die Zeiten im Preis hart sind, was stimmt, das ist ja gar nicht wegzureden. Und trotzdem dürfen wir das andere nicht verlieren, ne? Und auf die Idee kommen, Theken zu schließen, ich weiß nicht, was da schon mal für Diskussionen gab, macht meiner Meinung nach völlig falsch.
Und ihr kommt mit dem Thekengeschäft auch gut noch klar?
Ja, natürlich, klar. Da man muss sich halt ein bisschen mehr Mühe geben mal, ne?
Kommen wir zu den schnellen fünf. Ich lese dir einen Satzanfang vor und du sprichst einfach den Rest.
Okay.
Wenn ich im Markt etwas verbieten dürfte, dann?
Den Kunden nicht wahrzunehmen.
Der Satz, den ich im Teammeeting nicht mehr hören kann?
Geht nicht, weil wir sind unterbesetzt.
Okay, was entgegnest du dann?
Dann sage ich, eure Personalkosten sagen wir was anderes.
Sehr gut. Einen richtig guten Markt erkennt man an?
Vielen Kunden.
Das letzte Mal, dass uns ein Konzept richtig auf die Füße gefallen ist?
Der Obst- und Gemüseumbau in Holsterhausen. Da haben wir ein amerikanisches Konzept mit einer Kühlung. Wer schon mal in Amerika war, kennt das, muss ich leider ein bisschen vorausholen. Da sind immer so große Kühlungen und da haben die Obst und Gemüse so von oben nach unten platziert. Das sieht total geil aus.
Cool aus.
Ja, mega. Und ich wollte das bei uns umsetzen. Das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also weder für die Mitarbeiter noch im Ablauf. Das war zu kompliziert, zu Abschriften intensiv. Und da fehlte uns, glaube ich, in dem Laden auch einfach Frequenz. Das kann man vielleicht im ganz Starken machen, in einer Hauptstadt oder so. Aber das passte da nicht.
Okay, war ein Learning. Hast wahrscheinlich auch viel Geld gelassen, aber...
Ja, das war teuer. Ja. Gut, gehört auch dazu.
Okay. Wenn Edeka uns morgen kündigt... Dann mache ich?
Also wenn ich einen ganz anderen Beruf machen würde, würde ich Dermatologin werden. Ansonsten müsste ich mir dann eine andere Großhandlung suchen, wenn Edeka uns kündigt.
Ich glaube, das gibt's noch ein paar Anwärter, die dich mit Kusshand nehmen.
Genau.
Ja, du bist ja auch noch Geschäftsführerin der MLF Juniorengruppe, also vertrittst die nächste Generation. Lebensmittelhändler nach außen. Was meinst du, entwickelt sich da gerade? Was sind da für neue Ideen oder eine neue Richtung?
Ich glaube, da entsteht schon eine unglaublich, wahrscheinlich eine etwas kleinere, aber unglaublich starke neue Generation von Kaufleuten, die die schon auch alle richtig was in der Birne haben, sag ich mal. Also das sind jetzt schon... Ja, Leute, die mitdenken, die nachdenken, die hinterfragen, die nicht mehr alles einfach so mitmachen, sondern auch einen Umbruch anleiten, teilweise schon eingeleitet haben. Die sind alle heute unglaublich selbstbewusst, viel selbstbewusster als meine Generation.
Stefan Lenk von Rewe Lenk in Bochum nennst du so als wichtigen Mentor. Was hast du dir bei ihm abgeschaut?
Ich habe jetzt meine Ausbildung bei Rewe Lenk gemacht und es war unglaublich interessant. Stefan, der hat eine unglaubliche Smartness in sich und natürlich einen unglaublichen Fleiß und Gutmütigkeit. Ne? Das ist ja schon was, was mich an ihm stark beeindruckt und wo ich ihn auch als totales Vorbild sehe.
Ja. Du hast Azubis aus dem Ausland im Team, so aus Indonesien, aus Indien, aus Nepal. Beschreib mal den ersten Tag. Was war so dein... erster Gedanke und was war ihrer? Was meinst du?
Also der erste Gedanke von denen allen war das total witzig, boah, ist das grün hier in Deutschland.
Okay.
Da haben sich alle drüber gewundert. Und mein erster Gedanke, also da war man schon, die ersten habe ich auch alle noch persönlich abgeholt vom Flughafen und so, da war man auch schon so ein bisschen nervös, ne, wie das jetzt so ist und wie das klappt. Und dann war natürlich auch in mir so die Hoffnung, dass unser Team das gut aufnimmt, ne? Und war schon auch so eine ja, gewissen Respekt denen gegenüber, dass sie diesen Schritt gehen, teilweise sehr jung, ganz weg von der Familie, anderer Kontinent, anderes Land, andere Sprache, kompletter Neuanfang. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als ob die 24-7-Betreuung bei uns hätten, ne? Sondern nee. Die arbeiten und im Privaten sind die jetzt nicht von uns entertained. Und das fand ich schon mutig von denen. Also da hatte ich schon großen Respekt vor diesen Entscheidungen, die die da getroffen haben.
Und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert? Haben sie sich um die gekümmert oder war da eher eine Distanz?
Also ich muss tatsächlich zugeben, dass es nicht so einfach war, wie ich dachte. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Weil ich dachte irgendwie so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen von mir ausgegangen, weil ich habe ja jetzt auch Au-pair-Mädchen und ich hatte schon 3 Stück und das hat immer super geklappt und natürlich viel um die gekümmert. Aber natürlich ist es manchmal trotzdem anstrengender, wenn man nicht richtig kommunizieren kann mit der Sprache und so. Das war für manche Mitarbeiter bei uns doch so ein bisschen Überforderung, dass sie quasi nicht mit denen mit denen normal kommunizieren können. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt. Und jetzt haben wir seit einem Jahr auch einen Deutschkurs, wo wir die nochmal im betriebsintern, weil leider es anders nicht funktioniert, wo wir die nochmal im Deutsch ein bisschen unterstützen und seitdem wird es besser.
Ja, man darf ja vielleicht auch nicht unterschätzen, dass manche Leute auch einfach nicht gerne Englisch sprechen oder so, ne? Oder
gar nicht mal Englisch. Nee, das habe ich aber auch nicht erwartet. Aber man muss halt die Dinge oft 5-mal erklären, weil ich sag mal, eventuell im normalen Auszubildenden musst du die schon 3-mal erklären, bis er die sich merkt und denen halt 5-mal, weil sie dann davon vielleicht einmal nicht verstehen oder ein 2. Mal. Und das ist natürlich jetzt auch nicht nur easy. Natürlich ist das auch anstrengend als Team, als Führungskraft, als Vorgesetzter. Ne? Das ist nicht nur alles leicht.
Und unterm Strich, so von den Kosten oder vom Aufwand, ist so ein Auslands-Azubi aufwendiger, lohnt sich das? Also es geht ja auch um Vermittlung, muss ihm wahrscheinlich eine Wohnung stellen. Eben, du hast eben von Sprachunterricht gesprochen. Ist ja schon auch mit viel Aufwand verbunden. Was kriegst du dafür?
Definitiv. Also das ist viel mehr Aufwand, auch noch viel mehr Kosten am Anfang natürlich als jetzt ein deutscher Azubi. Letztendlich muss
hast
man
du
abwägen.
Da so eine, hast du da irgendwie eine Größenordnung?
Ja, so wir haben das mal intern so 4.500 bis 5.000 Euro beziffert, weil die brauchen Bett, einen Schrank, Bettwäsche etc. Und dann natürlich die ganzen Bearbeitungskosten über die Agentur. Mittlerweile machen wir es jetzt selber, weil wir jetzt einen Personaler haben seit Januar, einen Personalentwickler. Aber trotzdem hat man da noch Kosten, ich habe von 411 Euro für so beschleunigtes Verfahren. Und also das sind natürlich viel mehr Kosten. Das heißt, man muss dann abwägen. Ja. Und wenn wir jetzt genug Deutsche bekommen, die gut sind, dann muss man es nicht machen. Dann lohnt es sich nicht. Da macht es keinen Sinn. Nur wir hatten ja schon eine Phase, gerade so vor 2 Jahren, wo wir ein unglaubliches Problem mit Azubis hatten, dass wir keine Azubis mehr bekommen haben. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gedreht. Jetzt bekommen wir wieder besser Azubis. Deswegen in diesem Jahr haben wir jetzt auch nur eine aus Albanien eingestellt, wo aber auch die Schwester schon bei uns ist. Deswegen hat sich das jetzt so ergeben. Ansonsten haben wir genug Azubis bekommen. Von daher haben wir jetzt keine weiteren aus dem Ausland geholt. Und ich würde immer wieder darauf zurückgreifen, wenn wir intern, also innerhalb von Deutschland, sage ich mal, innerhalb von unserem Gebiet Probleme haben.
Also du hast es eigentlich aus der Not heraus gemacht. Aber wie unterscheiden sich die deutschen Azubis von denen aus dem Ausland? Also jetzt wirklich Indonesien oder Albanien oder Indien?
Also prozentuale Anteil von den Abbrechern ist natürlich viel geringer. Also wir hatten tatsächlich oft 2, die abgebrochen haben, relativ schnell, weil sie es nicht hingekriegt haben. Aber bei den normalen Azubis, da ist die Abbrecherquote ja die letzten Jahre bei 50% gewesen. Das war ja Wahnsinn. Okay. Und das ist natürlich bei denen aus dem Ausland nicht so, weil die natürlich eine viel höhere Fallhöhe haben. Und wenn die die Ausbildung bei uns innerhalb der ersten Monate abbrechen, dann müssen die ja wieder zurück. Ja, dann müssen die wieder zurück ins eigene Land. Ja, das können die sich nicht leisten, beziehungsweise wollen die auch nicht. Das hat ja einen Grund, warum die nach Deutschland wollen, weil natürlich hier schon ein höherer Lebensstandard ist. Ne?
Du sagst auch, die aus dem Ausland wollen es zu 100%, hast du ja gerade auch erklärt, weil sie natürlich auch keine andere Chance haben. Geben die sich mehr Mühe oder ist das nicht auch unfair den deutschen Azubis gegenüber, diese Aussage? Nö.
Ja, also das würde ich jetzt nicht nur auf diejenigen sagen. also auf die, mit die Azubis aus dem Ausland, dass die es zu 100% wollen und die Deutschen nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja definitiv nicht so, sondern es gibt gute Deutsche und es gibt gute, die aus dem Ausland kommen. Das ist immer so. Nur der prozentuale Anteil ist halt, wie gesagt, bei denen aus dem Ausland höher, weil die eine viel höhere Fallhöhe haben und weil die auch finanziell viel abhängiger sind. Also die umsorgen quasi mit dem Gehalt, was sie hier verdienen, obwohl es nur ein Azubi-Gehalt ist, ihre ganze Familie zu Hause. Ne?
Die haben halt auch ordentlich Druck. Ja,
ja, genau, die haben Druck und vielleicht auch eine höhere Motivation. Ne? Weil wenn die Mutter zu Hause krank ist und man die Medizin für sie bezahlt, ist die Motivation sicherlich höher, als wenn man keine Konsequenzen hätte, wenn man nicht arbeitet.
Letzte Frage. Stell dir mal vor, deine zwei Töchter stehen in 20 Jahren da, wo du heute stehst, nämlich mit Anfang 30 und der Markt von Mama soll übernommen werden. Was möchtest du, dass sie dann anders machen und was auf gar keinen Fall?
Also anders machen, ich würde meinen Kindern heute raten, die sollten auf jeden Fall in einem anderen Unternehmen zumindest einmal eine Marktleitung übernommen haben. Weil man natürlich als Marktleitung unglaublich viel lernt und natürlich ist es dann auch viel leichter, als Marktleiter zu führen, wenn man selber weiß, was es heißt, Marktleiter zu sein. Ansonsten würde ich denen aber raten, können sie ruhig alles genauso machen. Also Ausbildung ist auf jeden Fall wichtig, also sprich auf der Fläche zu arbeiten, nicht irgendwie direkt aus dem Studium rein oder so. Ich glaube, dann ist man zu weit weg. Das ist schon wichtig im Handel, dass man die Fläche kennt und mit anpacken kann. Ne?
Und wünschst du dir, dass deine Kinder ins Unternehmen einsteigen?
Ja, also ich glaube, dass als langfristige Familienunternehmerin denkt man das immer. Ne? Also jetzt haben wir drei Kinder, mein Mann hat auch noch ein großes Unternehmen. Das heißt, da gibt es ja auch viele Optionen. Ich werde es denen offen halten, so wie meine Eltern das auch gemacht haben. Ich werde nicht sagen, sie müssen, definitiv nicht. Aber wünschen würde ich es mir schon. Also meine beiden Mädels, die haben auch schon einen Plan mit 6 und 4. Sie wollen immer 3 Tage Zahnarztpraxis, 3 Tage Lebensmittel machen und dann sich immer abwechseln.
Haben noch viel vor. Sehr flexibel.
Ich finde es auf jeden Fall ganz süß.
Ja, aber wer weiß. Vielleicht funktioniert das ja, ne? Sehr gut, Julia. Vielen, vielen Dank. Da können, glaube ich, einige was sich von abgucken. Sehr schön.
Ja, hat auch Spaß gemacht. Danke dir.